Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Jetzt mal Butter bei die Fische. Ich habe heute in dieser Folge die liebe Yvonne von Spürvertrauen bei mir zu Gast. Und Yvonne ist Sexualcoach. Und ja, ich freue mich sehr, dass du heute da bist, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Aber am besten, ja, stell dich doch einfach selbst mal kurz vor und was du so machst. Was kann man sich denn darunter vorstellen?
Ja, hallo zusammen erstmal und ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf heute und freue mich auch sehr auf das Gespräch. Und ja, ich arbeite eben als Sexualcoach. Ich nenne das sogar Sexual Life Coaching, weil ich finde, dass eine erfüllende Sexualität auch ganz viel Einfluss auf das Leben allgemein hat. Ja. Und was ich da mache, ist tatsächlich in Coaching-Sitzungen im Einzel oder auch mit Paaren zu erarbeiten, ja, wo die Reise hingehen soll, wo die Sexualität jetzt gerade noch nicht erfüllend ist, ja, und was die nächsten Schritte sein können. Und vielleicht so ein bisschen eine Besonderheit von der Arbeit, die ich mache, ist, dass ich eben ganz stark auch auf den Körper schaue. Das heißt, wie nimmt Frau ihren weiblichen Körper wahr und wie kann sie den gut spüren oder kann sie ihn vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle aktuell gar nicht so gut spüren? Und da geht dann tatsächlich die Reise oft über den Körper hin zu mehr auch, ja, Spürvertrauen, der Name kommt nicht von ungefähr, ja, hin zu mehr Spürfähigkeit, hin zu mehr Körperwahrnehmung und dadurch auch zu mehr Wohlfühlen. Mhm. Und neben diesen Einzelsitzungen und Paarsitzungen, die ich gebe, habe ich einen Podcast auch. Ich gebe Workshops zum Thema Sexualität, kleine und größere. Und ich gebe eine Ausbildung, wenn man ganz, ganz weit in die Tiefe möchte. Mhm. Genau, das mache ich.
Und kann ich mir deinen Werdegang bis hierhin denn vorstellen? Hast du dich schon immer mehr so für das Thema interessiert oder ist das erst in den letzten Jahren gekommen? Ist es irgendwie, dass deine Mutter vielleicht auch was damit zu tun hat, dass sie in dieser Berufssparte war oder ist das Thema Sexualität bei euch mit damit sehr offen umgegangen worden, also bei uns nämlich gar nicht, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Und wie bist du jetzt da in diese Richtung gekommen? Mhm.
Also ich war schon immer ein sehr neugieriger Mensch, ja, und ich habe auch als Mädchen, als kleines Mädchen, wie eigentlich alle Kinder das ja machen, wenn man sie nicht davon abhält, meinen eigenen Körper erforscht. Mhm. Und ich war dann als Jugendliche auch wirklich sehr interessiert daran, irgendwie das Thema Sexualität in verschiedensten Konstellationen einfach zu erleben. Ja, also ich hatte dann auch einen Freund und es war alles ganz spannend. Und ich erinnere mich noch, dass das wie auch nicht, also es war nicht tabu bei uns zu Hause, das war eher wie so, einfach gehörte das natürlicherweise irgendwie mit dazu, dass man halt auch Sex haben kann. So. Und was ich aber schon bemerkt habe, war dann, weil ich mich ja so interessierte und vielleicht dadurch mich auch ein bisschen mehr getraut habe, als andere das so machen. Da war ich dann schon Anfang 20, das war so nach der ersten längeren Beziehung, habe ich ganz viel experimentiert, würde ich sagen, und geforscht. Und ich selber fand das für mich irgendwie sehr okay und gut. Mir hat das gefallen und ich konnte meine Erfahrungen machen. Und ich habe dafür aber auch ein bisschen, ja, Abwertung geerntet, würde ich mal sagen. Also von angefangen bei Freundinnen, da haben die einen gesagt, ah krass, was du wieder irgendwie dich getraut hast. Und die anderen haben aber gesagt, also irgendwie weiß ich auch nicht, was da los ist. Ist das denn normal? Genau, also so dieses der eigenen Lust nachgehen und der eigenen Neugierde nachgehen. Auch zu Hause war das so ein bisschen so, gab es dann ab und zu mal so Sprüche, ob denn das nicht irgendwie auch ein bisschen viel wäre. Ich habe da aber zu dem Zeitpunkt weiter beruflich überhaupt nichts mit zu tun gehabt. Ja, ich habe was ganz, ich sag jetzt mal, Herkömmliches gemacht. Ich habe was studiert, was Naturwissenschaftliches, habe in dem Beruf dann auch gearbeitet, 5 Jahre, und habe aber irgendwie nach und nach gemerkt, dass mich das nicht befriedigt, diese Art von Arbeit, irgendwie vor einem Bildschirm zu sitzen und Excel-Tabellen zu verwalten und E-Mails zu schreiben und Aufgaben zu babysitten und Menschen zu fragen, ob sie denn auch ihre Arbeit schon gemacht haben. Fand ich ganz, ganz schrecklich, dieses Management-Dasein irgendwie, und habe angefangen, mich umzuorientieren und habe dann quasi wiederentdeckt oder überhaupt das erste Mal so richtig, glaube ich, hingeschaut, dass Sexualität bei mir schon so lange im Privaten halt ein Thema war, auf eine ja explorative und auch irgendwie freudvolle Art und Weise. Und wenn ich so heute daran zurückdenke, weiß ich auch noch, meine allerlängste Freundin, die kenne ich, seitdem ich 4 Jahre alt bin, hat irgendwann mal zu mir gesagt, da war ich, glaube ich, so Mitte 20, Ivy, das war damals mein Spitzname so in der Kindheit, du müsstest doch eigentlich irgendwas mit Sex beruflich machen. Und ich habe sie da angeguckt und habe gegrinst und habe gesagt, ja, klar. So, ne? Und dann hat es wirklich halt noch ein paar Jahre gedauert, bis ich halt angefangen habe, mich eben auf dieser professionellen Ebene fortzubilden, ja tatsächlich auch, und zu sagen, hey, ich habe da für mich irgendwie was Gutes weiterzugeben, ja, und da ist was, das brauchen die Leute, ja.
Ja, das ist auch wirklich so, weil wie du eben schon sagtest, also nicht nur von außen, sondern manchmal auch im Freundeskreis heißt es dann so, also ich weiß, dass es ganz viel immer auch bei uns so hieß in der Familie, ah, das machen Mädchen doch nicht, oder auch zu laut reden oder schreien oder sowas, also noch nicht mal so im Sexuellen, sondern überhaupt, wie ein Marktschreier und sowas, ne? Und Mädchen hatten halt lieb und anständig und nett zu sein und still und auch im sexuellen Bereich ist es ja auch immer noch so, dass Männer da viel mehr zugestanden und erlaubt wird, und die werden nicht schief angeguckt. Frauen werden aber ganz schnell als Schlampe oder leicht zu haben oder sowas abgestempelt, ne?
Mhm. Ja. Und,
merkst du da irgendwie eine Veränderung bei dir in der Praxis, dass du sagst, dass das lockert sich ein bisschen, oder haben die Frauen, die zu dir kommen, dass die auch immer noch damit Probleme haben und sagen, ich werde irgendwie, wenn ich jetzt hier von meinem One-Night-Stand erzähle, ich werde immer noch schief angeguckt, oder?
Also da merke ich schon, dass ich glaube, es ist schon akzeptierter generell mittlerweile, auch dass Frauen irgendwie Sex haben, sage ich mal so, ja. Was ich aber auch sehe in den Sitzungen und mit den Klientinnen, die ich habe, dass das Thema Lust und sich Lust erlauben und auch genussvolle Sexualität zu haben, dass das oftmals wie noch ein Next Step ist. Also klar kann ich irgendwie mir Sex erlauben, aber dann kann ich ja vielleicht immer noch auf dem Standpunkt sein, ich habe den Sex, aber ist jetzt nicht der tollste von der Erde. So. Und das irgendwie auch, also das nehmen ziemlich viele Menschen hin. Und ich glaube, Frauen tendenziell vielleicht noch ein bisschen eher, weil es so diese lange Prägung einfach auch gibt von vielen Generationen, ne, wo irgendwie das hieß, man muss ja die ehelichen Pflichten erfüllen. Und wenn man sich das mal klar macht, ne, dieser Paragraph im Gesetz, dass Vergewaltigung in der Ehe, das gab es ja quasi nicht bis weit in die 90er Jahre, glaube ich. Da hat man das verändert, ne, dass auch wirklich, ich sag mal, Einvernehmen sozusagen auch in der Ehe nötig ist, um Sexualität zu leben. Und da kann man jetzt sagen, naja, das sind jetzt ja schon über 20 Jahre her, dass es da diese Veränderung gab, aber andererseits ist das irgendwie auch nichts, ja, also vom zeitlichen Aspekt. Und
ja,
also ich glaube, da auch wirklich so eine befreite weibliche Sexualität die eben ja auch gar nicht sein muss. Ich muss jetzt mit ganz vielen Menschen schlafen oder so, aber dieses, ich darf für mich einstehen, ich darf das vertreten, was zu mir passt. Ich darf Lust haben, so wie es zu mir passt. Und ich darf da vielleicht auch drüber reden. Ja, ohne schief angeguckt zu werden. Ja. Oder vielleicht die Angst haben zu müssen, dass es jemand falsch versteht. Ja. Als Einladung versteht, obwohl es als das gar nicht gemeint ist.
Ja.
Also da gibt es schon tendenziell, ich würde sagen, Zurückhaltung auch noch bei Frauen. Das bemerke ich schon, ja.
Ich hatte da heute Morgen nämlich was im Radio gehört, auch von einer weltweiten Umfrage, und dass da wirklich auch immer noch viele Männer der Meinung sind, dass Vergewaltigung in der Ehe total normal ist. Und das war auch so eine Umfrage weltweit bezüglich Frauen und den Rechten und so weiter. Und da war halt auch dieses Thema, und das fand ich sehr erschreckend, auch heutzutage noch, ne? Und wie gesagt, es sind jetzt über 20 Jahre, dass wir dieses Gesetz haben, beziehungsweise nicht mehr haben. Mhm. Und trotzdem, wenn man es global sieht, sind die Frauen immer noch ein paar Schritte hinter den Männern. Und ist das auch was du in der Praxis, wenn du so ein Paar betreust, kommt das auch schon mal vor, dass, weiß nicht, dass die Männer da eher das Sagen haben quasi, dass die Frau ein bisschen zurückhaltender ist, oder gibt es da auch Fälle, wo du sagst, hey, vielleicht auch mal den Denkansatz hinterfragen, auch von der männlichen Seite aus?
Also was ich nicht habe, sind wirklich so ganz tiefe Paargeschichten, wo, ich sag mal, was an der Grenze zur Übergriffigkeit passiert. Dazu bin ich auch, sag mal, nicht, da bin ich nicht die Richtige, da braucht es dann schon eher auch einen richtigen Paartherapeuten und Sexualtherapeuten. Aber was ich erlebe ist, und das gibt's eigentlich sogar bei Männern und Frauen, ist so eine Denkweise von, für meine sexuelle Befriedigung braucht's eine andere Person, ja. Und weil es einfacher ist, gebe ich auch so ein bisschen die Verantwortung ab an die Partnerin, und aber bei Frauen teilweise auch an den Partner. So in dieser Haltung, ja, nur dann, wenn du dann auch irgendwie Lust hast und bitte das auch so zeigst, wie oder den Sex so machst, wie es auch für mich gut ist, sozusagen, erst dann bin ich so richtig befriedigt. Mhm. Und das fängt so an bei, ne, der Partner müsste doch auch vielleicht wissen, wie ich berührt werden möchte, oder wenn er denn nur aufmerksam genug ist, dann müsste er mich doch irgendwie auch zum Orgasmus bringen können. Das sind alles so Themen mit, ich gebe mal ein bisschen Verantwortung ab. Und
was ja dann auch viel mit Kommunikation einfach zu tun hat, ne? Nicht nur mit dem Körperlichen, sondern auch quasi nach dem Motto, ja, einfach mal den Mund aufmachen, ne? Weil riechen kann das der Partner ja eigentlich einfach nicht, ne?
Nee, also das ist, wir können da Zufallstreffer landen, ja, auch wenn wir sehr aufmerksam sind, aber wir haben keine Chance, alles richtig zu machen. Niemand. Ne? Also egal, wie gut man sich jetzt irgendwie als Liebhaber oder Liebhaberin fühlt, das geht einfach nicht. Und da braucht es einfach eine Eigenverantwortung und jemand, der sagt, okay, bitte so, ja. Und dann kann der andere natürlich schauen, kann ich das erfüllen oder möchte ich das erfüllen? Ja. Und diese Freiheit muss man ja auch irgendwie lassen. Ne? Also ich kann nicht dieses tiefe Verständnis von, ich kann jetzt nicht einfordern, dass da jemand mit mir Sex hat oder dass jemand mehr Lust hat. Ich kann immer nur gucken, kann ich irgendwie inspirieren oder kann ich vielleicht auch ein Stück weit verführen auf eine, ja, auf eine zugewandte Art und Weise. Also kann ich klar machen, hey, ich habe gerade Lust auf dich. Hast du Lust, mit einzusteigen? So, ne? Und was schon manchmal passiert, ist so diese, das erlebe ich schon auch bei Männern, diese Idee von, meine Frau sollte mehr Lust auf Sex haben. Also, dass ihnen das irgendwie in die Hände spielen würde, ja. Und andersrum gibt es das auch. Es gibt auch Frauen, die sagen, ah, mein Partner könnte eigentlich mehr Lust auf Sex haben. Und wo aber Vorsicht herrscht oft, ist in diesem, ich stehe dafür ein, ich ergreife die Initiative, egal ob Mann oder Frau. Und ich zeige mich. Ich zeige mich damit, dass ich Lust auf dich habe. Ich versuche, dich ein bisschen zu locken, zu verführen, dich vielleicht auch zu animieren, dich einzulassen. Und das ist manchmal sehr schade, ja, dass das so wie am Anfang von einer Beziehung vielleicht ganz natürlich passiert und dann aber irgendwann einschläft. Und wenn es ganz schlecht läuft, kommt dann so eine Angst dazu, die abgewiesen zu werden, vielleicht ein wiederholtes Mal, und dann lässt man es irgendwann bleiben. Dabei ist das aber eigentlich ja sowas. Also ich finde, es müsste eigentlich der Normalzustand sein, weil wenn ich jetzt auf anderer Ebene gucke, und ich möchte mich vielleicht mit jemandem verabreden, um ins Kino zu gehen, dann frage ich den ja auch, hey, ich habe Lust, ins Kino zu gehen, hast du Lust mitzukommen, wollen wir uns den und den Film anschauen, und warte nicht darauf, dass die Person mich anruft und fragt oder sagt, hey, ich will den Film sehen, und dann erst sage, ah ja, ich komme mal mit. Ja. Also da darf noch ein bisschen was gelernt werden. Ja. Auch an Kommunikation.
Hast du denn da Tipps, wenn jetzt jemand sagt, ich traue mich nicht, und wie kann man das seinem Partner oder der Partnerin näher bringen?
Du meinst jetzt...
Ja, wenn jetzt zum Beispiel jemand hier zuhört und sagt, okay, hey, genau das ist es, ich habe auch viel mehr Lust auf Sex, aber... Partner, Partnerin halt eben nicht. Und was könnte diese Person denn dann tun?
Also da gibt es eine ganz große Bandbreite, ja, von bis sozusagen, würde ich sagen. Und es ist, also in der Praxis würde ich jetzt ganz genau Fragen stellen, ne? Wie ist das denn bei euch? Und was hast du denn schon ausprobiert, ist immer so eine wichtige Frage, finde ich auch, weil daran sieht man ja auch, was bisher nicht funktioniert oder zumindest nicht zu dem Ergebnis führt, was man sich so wünscht. Und ich finde, es braucht so ein paar vielleicht andere Weisen zu denken. Ja, also das eine, was ich vorhin gesagt habe, ist dieses Thema Verführung. Also sich wirklich zu trauen, sich zu zeigen, zu signalisieren, hey, ich habe Lust auf dich, durch vielleicht Blicke, durch vielleicht auch Berührungen, die einfach stattfinden im Alltag. Also ich finde, da lohnt sich wie nicht, sich nochmal zu erinnern, wie war denn das, als wir uns kennengelernt haben? Und dann habe ich oft ein relativ gutes Bild davon, wie ich irgendwann mal ganz natürlich mit diesem Partner umgegangen bin, wie ich auch vielleicht getraut habe, mich zu zeigen, dass da Zuneigung ist. Und dann habe ich wie vielleicht auch überhaupt erstmal so eine Art von Basis im Alltag, wo das so ein bisschen mitschwingt. Ja, weil was ja schwierig ist tendenziell, ist, wie wenn erstmal so eine Basis da ist, wo das gar nicht Thema ist und wo vielleicht auch gar keine Anziehung, keine, ich sag mal, flüchtige, zugewandte Berührung passiert, wo keine, ich sag mal, kein Flirten auf so einer Alltagsebene passiert, dann bin ich ja irgendwie auf so einem Null-Level und will dann aber möglichst ganz schnell irgendwie umsetzen, dass ich zu Sex komme. Und das kann ein sehr weiter Weg sein, ja, weil das wie erstmal gar nicht präsent ist. Aber wenn ich so dieses, ich sag mal, so eine leichte, knisternde Stimmung irgendwie herstellen kann, ohne dass das dann auch immer sofort in eine sexuelle Aktion enden muss, das ist auch noch so ein Trick an der Sache, ne? Also nicht jede Berührung ist sofort, ich starte jetzt hier mein Konzept zu, so erreiche ich mein Ziel, sondern auch eine gewisse Offenheit einfach zu haben. Ich traue mich mal was, ich sende ein Signal, ich gehe in so eine Art Vertrauensvorschuss und ich schaue dann einfach mal, was zurückkommt. Ja, ich finde, das ist irgendwie was ganz Wichtiges. Und auch mich frei zu machen von diesem, ich könnte ja ein Nein ernten. Ja, weil wenn ich halt gar nichts versuche, dann habe ich das Nein ja schon. Also es kann ja eigentlich nur wahrscheinlicher werden, dass ich ein Ja bekomme, wenn ich etwas tue. Ja, aus dem Nichts wird das vermutlich nicht kommen. Und Das kann aber auch sowas sein, wie einfach auszusprechen, ich hab Lust auf Sex. Mhm. Ja, für viele Menschen undenkbar, für viele aber auch wiederum, ah ja, okay, stimmt eigentlich, warum nicht? Ja, und vielleicht dann die Frage hinterher zu stellen, du auch oder wie ist das bei dir? Oder ne? Also irgendwie auch dass es eine gewisse Natürlichkeit bekommen kann, das auszudrücken und nicht so ein Reizthema, so dieses, oh Gott, ich will es bloß nicht mehr ansprechen, weil es bisher vielleicht schon ein paar Mal zu kniffligen Situationen geführt hat, sondern es darf so eine Leichtigkeit haben. Und
wie kommt man denn zu der Leichtigkeit, wenn du jetzt schon ein paar Mal Nein bekommen hast? Ja. Weil viele, könnte ich mir vorstellen, gerade Frauen denken dann vielleicht, oh, der findet mich nicht mehr attraktiv, der findet mich nicht mehr sexy genug oder dabei hat der vielleicht einfach nur einen riesen Krach mit seinem Chef gehabt am Tag oder ist einfach kaputt von der Arbeit. Wie findet man da diese Leichtigkeit? Was ich mir vorstellen könnte, was da vielleicht auch bei dir ein Thema ist, oft, wenn man als Frau zu oft ein Nein bekommt, dass, oder wenn der Mann halt jetzt monatelang keine Lust auf Sex hatte, dass man vielleicht so ins Grübeln kommt und findet der mich nicht mehr oder hat der vielleicht eine andere oder,
ne? Genau, also dieses, ich es irgendwie persönlich nehmen, das ist, glaube ich, was, das können wir alle super gut, ja. wir interpretieren das Verhalten des anderen und bestenfalls zu unseren Ungunsten. Ja. Und da ist wirklich total hilfreich, das zu stoppen. Also wirklich damit aufzuhören. Immer dann, wenn ich bemerke, ich fange an, irgendwas zu interpretieren, stoppen. Und einfach durch vielleicht eine Frage herauszufinden, wie geht's denn dem wirklich gerade? Ja. Und dann kriege ich ja vielleicht auch sogar die Antwort, du, mein Tag, das war heute einfach nichts, ja. Und mit dir hat es überhaupt nichts zu tun. Vielleicht ist es nicht so leicht, in diese Art von Kommunikation hineinzugehen miteinander, wenn ich da gerade nicht bin, ja. Ich habe vor vielen Jahren mich sehr gefreut, als ich die gewaltfreie Kommunikation entdeckt habe. Einfach, weil es so erleichtert, ja, weil ich irgendwie für mich dann eine Möglichkeit habe, auszudrücken, wie geht's mir, was wünsche ich mir, und aber auch so eine, ich sag mal, neutrale Benennung von dem stattfindet, was ich denn da erlebe beim anderen. Also zum Beispiel zu sagen, hey, ich habe gerade den Eindruck, du bist irgendwie echt müde. Und dann halt nicht sofort eine Interpretation schlimmsten Grades dran zu hängen, sondern einfach zu sagen, hey, du sitzt da auf dem Sofa, ich habe den Eindruck, du bist müde und ich wünsche mir aber eigentlich, dass wir vielleicht noch ein bisschen kuscheln miteinander oder, ja. Also das ist einfach so eine gewisse Form von Kommunikation, die nicht in dieses Vorwerfende geht, sondern wirklich ins Benennen, was ist denn bei mir, und dann auch eine Möglichkeit schafft zu hinterfragen, was ist denn eigentlich beim anderen. Also jeder, der das nicht kennt, ich finde, es reicht doch einfach, das Standardbuch zu kaufen und sich das einfach mal durchzulesen, und da ist schon so viel Bereicherung da. Dann habe ich natürlich noch nicht diese Leichtigkeit, ja. Aber ich habe zumindest eine Ahnung davon, wie ich auch kommunizieren kann. Und wenn ich anfange, eine andere Art von Kommunikation zu praktizieren, und wenn ich aufhöre, alles auf mich zu beziehen und ständig mich selber abzuwerten und dann vielleicht noch beleidigt zu sein, weil ich interpretiere, dass der andere keine Lust auf mich hat oder sowas, dann macht sich auch in Beziehungen eine andere Stimmung breit. Und Leichtigkeit kann ich dann wirklich, würde ich sagen, erreichen, wenn ich mich frei mache von diesen Erwartungen. Also wenn ich mich frei mache von, ich traue mich jetzt was und erwarte, dass der andere drauf einsteigt. Ne, wenn ich das so ganz konkret erwarte und es dann nicht passiert, dann kann ich ja nur enttäuscht sein und wieder in dieser Schwere sein. Und wenn ich aber sage, okay, ist es genau so ein Individuum mit Bedürfnissen wie ich, und hat genauso das Recht, seine eigenen Bedürfnisse denen nachzugehen, schaffe ich das auch eher in so einer Art von Leichtigkeit zu sein, weil ich irgendwie auch klar habe, okay, es ist überhaupt nicht schlimm, wenn unsere Bedürfnisse gerade nicht zusammenpassen. Mhm. Dann können wir schauen und vielleicht so ein bisschen spielerisch aushandeln im besten Fall. Wann ist denn ein geeigneter Moment? Ja. Oder wann wollen wir uns möglicherweise verabreden für etwas, was wir gemeinsam miteinander tun wollen?
Mhm. Wäre das vielleicht zum Beispiel auch was, weil ich habe jetzt von Pärchen schon von manchen gehört, also von wenigen, nicht vielen, die halt wirklich jede Woche sagen, hey, wir haben einen Pärchenabend. Mhm. Nur wir beide, ne? Ohne Kinder, wir haben ein Date. Ist das, wo du sagst, nee, eher nicht? Oder ist das schon was, wo du sagst, doch, kann man empfehlen, auch wenn es nach Terminkalender ist? Oder
also ich würde sagen,
sagt, hey, ich habe überhaupt keine Zeit, ich weiß gar nicht, wo mir der Kopf steht.
Ja, also ich finde, es sollte unbedingt solche Pärchenzeit Punkte, was auch immer, ob das morgens, abends, am Wochenende ist. Ich finde, es sollte es unbedingt geben. Ja, weil wenn ich immer darauf warte, dass am Ende des Tages noch Zeit übrig ist für die Beziehung, dann kann das klappen. Ja, aber wahrscheinlich ist das sehr selten, dass das klappt. Und wahrscheinlich ist es dann auch selten, dass es beim anderen dann auch gerade geht. Ja, also dass es diese Synchronizität gibt. Mhm. Und ich weiß, ganz viele Menschen sagen dann, oh Gott, Sex nach Terminkalender, das ist ja das Allerschlimmste, was ich mir vorstellen kann. Ich kann nicht auf Knopfdruck Lust herstellen oder so. Ja, das kann man so sehen, ja. Und aber andererseits verabrede ich mich ja auch mit anderen Menschen für andere Sachen. Also vielleicht wieder besagtes Kinobeispiel, da gehe ich ja auch zu dem Treffen hin und freue mich auf den Film und habe vielleicht Lust, diesen Film zu sehen. Oder Menschen buchen Monate im Voraus ihren Urlaub, ja, freuen sich darauf. Das geht ja. Also ich kann mich, wenn ich weiß, ich habe vielleicht jetzt am Donnerstag eine Verabredung nächste Woche mit meinem Partner, kann ich mich ja darauf freuen. Mhm. Ja, Vorfreude. Und darin kann ich sogar auch ein bisschen baden, wenn ich darauf Lust habe. Und ich kann dann natürlich auch gucken, wie viel Druck will ich mir denn selber machen? Ich muss ja gar nicht mit der Denkweise dran gehen. Ich muss dann am Ende Sex haben, so wie wir ihn immer haben. Ich kann ja auch hingehen und sagen, hey, da gibt's einfach ein Zeitfenster von 3 oder 4 Stunden und lass uns gemeinsam schauen, wie wir den füllen wollen, diesen Zeitraum, mit etwas, was in dem Moment für beide gut ist. Ja, und vielleicht ist es dann tatsächlich am Ende Sex, vielleicht ist es aber auch ein Spaziergang mit einer total intimen, schönen Unterhaltung, vielleicht ist es ein, man massiert sich einfach gegenseitig, vielleicht ist es auch ein, man liegt einfach ohne irgendwelche anderen Ablenkungen zusammen auf dem Sofa und genießt die Zweisamkeit, ja, und all sowas ist ja total nährend. Mhm. Und deswegen finde ich, unbedingt verabreden, ja. Also ich mache das auch und ich erlebe das auch, dass seit ich das zum Beispiel in meiner Beziehung mache, dass das total entlastet, ja. Dass es eben auch viel weniger schlimm ist, wenn es dann mal spontan zu so einem, ich sag mal, Mismatch kommt, weil ja irgendwie klar ist, okay, dann und dann gibt es aber wieder einen Zeitraum, wo wir uns miteinander beschäftigen können und wo wir Zeit haben füreinander und auch bestenfalls ein bisschen Energie noch da ist, ja, sich dem anderen zu widmen. Genau. Also unbedingt machen, aber eben ohne diesen Anspruch, es muss dann am Ende der super duper Sex dabei rauskommen, eher mit so ein bisschen Offenheit dran gehen und schauen, was mag sich denn ergeben und entwickeln.
Mhm. Ja. Du hattest am Anfang gesagt, wenn die Leute zu dir zur Beratung kommen, dann rätst du ihnen auch halt so etwas, ja, den Körper zu erkunden. Mhm. Heißt das, das wird bei dir in einem geschützten Raum gemacht oder machen die das zu Hause für sich und du gibst Tipps? Oder wie kann man sich das vorstellen, wenn ich jetzt zu dir kommen würde? Und weil viele Frauen erkunden ihren Körper nicht. Viele Frauen wissen weder, was sie mögen, wie sie berührt werden möchten, weder von sich selber noch von jemand anderem oder wie ihre Geschlechtsorgane aussehen oder wie wird das bei dir gemacht? Gibst du den Aufgaben?
Ja, also es ist tatsächlich verschieden, ja, wie ich das mache. Der Klassiker ist, oder ne, das, was ich am häufigsten mache, ist so eine Mischung aus, ich sag mal, Aufklärung, ja, und Bestandsaufnahme. Das mache ich in den Sitzungen. Und das heißt, auch wirklich zu erfragen, wie ist denn die Frau bisher in Kontakt mit ihrem Genitalbereich, mit ihrem Körper? Genitalbereich ist ja auch nicht nur Klitoris, ja, sondern es geht ja auch noch um den Innenraum zum Beispiel, der eine ganz wichtige Rolle spielt, wenn es um Penetration geht und darum auch Penetration als lustvoll zu erleben, sage ich mal. Und da merke ich immer wieder, dass es wie, ja, also um auch das mit den Worten einer aktuellen Klientin zu sagen, es bleibt mystisch für viele Frauen. Es bleibt so ein bisschen unbekanntes Terrain. Es ist oft auch Unsicherheit da. Sehe ich eigentlich normal aus? Ne? Wenige Frauen wirklich schauen sich im Spiegel an. Ja, das ist tatsächlich so. Und bei einigen reicht es zu sagen, ja, hey, kannst du es dir vorstellen, das einfach mal zu machen? Da sagen die ja. Und dann machen die das auch zu Hause und kommen nächstes Mal wieder und sagen, oh Mensch, das hat mir total gut getan, das einfach mal zu machen. Und dann sprechen wir noch drüber. Ah, was hast du denn gesehen? Was ist jetzt irgendwie, was verändert sich dadurch? Und andere wiederum sagen, oh mein Gott, das kann ich mir gerade überhaupt nicht vorstellen. Viel zu große Challenge, ja, und dann geht's darum, wie kleinere Schritte zu finden. Und das kann wirklich auch damit starten, und das empfehle ich tatsächlich eigentlich jedem, egal wie gut man schon mit dem eigenen Genital in Kontakt ist, wie so eine Art, Kollegen von mir sagen, Gebet dazu. Ja, ich bin nicht so eine ganz religiöse und kann damit nicht ganz so viel anfangen, aber wirklich einfach eine stille Berührung zu geben auf den Genitalbereich, ja, entweder durch die Unterwäsche oder ganz auf der Haut, die Hand einfach dort abzulegen, zu spüren und in Kontakt zu sein, ohne dass ich erwarte, das muss jetzt irgendwie erregend sein oder irgendwas ganz Tolles passieren, sondern einfach zu sagen, hey, Genitalbereich, du bist ein ganz normaler Teil meines Körpers. Wie, ich weiß nicht, ja, wir berühren ja auch ständig uns irgendwie an den Händen oder im Gesicht oder ne, an irgendwie anderen Körperteilen und der Genitalbereich gehört eben einfach dazu. Und das zu machen, das wirklich zu üben, zu praktizieren und ihn dadurch mehr ins Bewusstsein zu holen, das kann zum Beispiel so ein Zwischenschritt sein, wenn vielleicht eine Frau sagt, naja, angucken, weiß ich noch nicht so genau, ne, dann ist vielleicht erstmal ertasten oder überhaupt mit den Händen in Kontakt zu gehen, kann dann auch eine Vorstufe sein. Und so geht es wirklich darum zu schauen, welcher Impuls ist gerade für die Klientin hilfreich, der nächste Schritt. In der Endstufe geht es auch so weit, dass ich wirklich ich sag mal Inspiration dazu gebe, wie Frauen sich selber berühren können, so dass sie das dann zu Hause mit sich ausprobieren können. Und dann in die nächste Sitzung zurückkommen und wir darüber sprechen, was sie denn da erkundet haben und dann wieder anknüpfen und auch vielleicht nochmal vertiefen und es weitere, ich sag mal, Hausaufgaben gibt. Ja. Und das ist wirklich ganz erstaunlich. Also wenn ich da so Sachen höre wie, ah ja, ich wusste gar nicht, dass es zum Beispiel auch lustvoll sein kann, meine Vulva-Lippen zu berühren. Ja, oder dass es sich ganz anders anfühlt, wenn ich mal irgendwie ein schönes Öl oder ein Gleitmittel dazu nehme. Ja, und das sind so ganz simple Dinge, ja, mit denen Frau sich wie ein Stück weit spielerisch, aber auch sinnlich irgendwie auseinandersetzen kann und dadurch ganz viel Informationen über sich und ihren Körper bekommt und auch wirklich mehr Spürfähigkeit in diesem Bereich bringt.
Ja. Rätst du auch schon mal zu Vibratoren oder es gibt ja jetzt auch diese Stimulatoren und so weiter, oder ist dir das zu technisch und zu weit weg vom Körper? Geht es eher um ja, sich selber quasi zu erkunden und sich Lust zu verschaffen?
Also ich finde, das ist ein ganz schmaler Grat. Ja, ich weiß, dass das sehr populär ist, mit Spielzeugen Dinge zu machen. Oder Toys ist ja so irgendwie das sehr akzeptierte Wort. Und was aber, und das wissen auch viele Menschen nicht, der Körper tut, ist, wenn ich sehr viel mit Vibration oder auch diesen Unterdruckstimulatoren arbeite, dann gewöhnt sich der Körper daran. Mhm. Und natürlich, wenn ich dann zu zweit Sex habe, habe ich das Dilemma, der Penis, der vibriert einfach nicht. Ja, also da kann ich ja machen, was ich will. Und der Penis erzeugt auch keinen Unterdruck. Und auch die Zunge des Mannes nicht und auch der Finger nicht. So, das heißt, wenn ich da drin stecke in diesem Mechanismus, dass der Körper sich da sehr dran gewöhnt hat, findet mein Körper vielleicht andere Berührung überhaupt nicht mehr so angenehm oder reagiert darauf nicht mit Erregung. Und was ich auch habe, ist, dass es schon hilfreicher ist, um den Körper zu erkunden, wenn ich das mit meinen Fingern mache, weil die haben ja auch Spürfähigkeit. Und so kann ich quasi von zwei Seiten mich der Sache nähern. Ne? Ich habe dann zum einen den Genitalbereich, da kann ich spüren, wie fühlt sich das an, wenn der auf diese Weise berührt wird. Mhm. Und ich habe als weitere Informationsquelle meine Finger, die ja auch spüren, wie fühlt sich das denn an, da anzufassen. Der Dildo spürt ja nicht für mich, ne? Oder die, der Stimulator oder was es alles gibt. Und so kann ich schneller und nachhaltiger, ich sag mal, neue Nervenverknüpfungen in meinem Körper schaffen, wenn ich meine eigenen Hände benutze. Mhm. Ja. Manchmal kostet das ein bisschen mehr Überwindung. Ja. Erlebe ich schon auch, dass Frauen oft sagen, also Klitoris und außen, das ist ja gar nicht schlimm, aber mich innen zu berühren, das ist schon irgendwie komisch. Das ist eigentlich, finde ich, immer wie so eine Art Marker dafür, dass es total hilfreich ist, das mehr zu machen, wenn es gerade komisch ist. Ja? Also halt nicht, natürlich nicht über eine eigene wirkliche Grenze hinaus, aber solange es komisch ist, ja, wie soll es denn da auch lustvoll sein? Ja? Und da wirklich auch sich diese Körperhülle zugänglich zu machen, durch Erkunden mit den eigenen Fingern, kann da ja zu einer großen Veränderung führen, auch wie Frau sexuelle Lust erleben kann.
Ja, auch einfach mal, es gibt ja so viele erogene Zonen und die auch dann selber mal herauszufinden, ne? Die über den Körper verteilt, je nachdem. Und am besten sind da wirklich die Finger und man reagiert, ne?
Ja. Genau, und weil du es auch so ansprichst, die erogenen Zonen, die sind ja auch so ganz unterschiedlich, ja. Also jemand hat vielleicht noch eine Stelle am Rücken oder im Nacken oder an den Brüsten oder am Bauch oder die Schenkel oder alles oder gar nichts davon und noch irgendwas anderes. Ja, und ich glaube, da gibt es auch manchmal so eine gewisse Erwartungshaltung. Irgendwas müsste doch jetzt auf ganz krasse Weise reagieren und eine erogene Zone sein. Und mit der verunmögliche ich es aber vielleicht sogar schon, dass es überhaupt reagiert, wenn ich diese Erwartungshaltung habe. Und viel hilfreicher wäre es, wie einfach auch da auf eine offene Art und vielleicht mit verschiedenen Qualitäten von Berührung mal zu erkunden. Ja? Weil ich kann ja ganz zart berühren oder ich kann ganz deutlich berühren und alles dazwischen. Ja, ich kann ganz schnell oder ganz langsam berühren und alles dazwischen. Und da auch wie zu gucken, wenn es vielleicht diese Art von Berührung nicht ist an der Stelle, vielleicht ist ja irgendeine andere Art von Berührung. Mhm. Und auch wie so ein bisschen dran zu bleiben und weil auch der Körper ja nicht jeden Tag gleich empfindsam ist. Ja.
Ja, gut, wir sind jeden Tag anders. Ne? Du stehst ja auch nicht jeden Tag immer mit derselben Laune auf und fühlst dich immer gleich. Und ich habe das früher auch immer beim Yoga gesagt, je nach Tagesform. Gestern konntest du super die Balance halten und am nächsten Tag klappt gar nichts. Und so ist es ja mit unserem ganzen Körper. Und
ja, definitiv. Und wenn ich noch, weil du es vorhin auch angesprochen hast, mit dem in den Spiegel schauen, wenn ich bereit bin und Berührung und Anschauen sozusagen verbinden kann, also sprich vielleicht meinen Körper mal vor dem Spiegel erkunde und dann noch zusätzlich zu der Empfindung in der Körperstelle, ich nehme jetzt mal die Schulter, weil man die gut sehen kann, dann kann ich in der Schulter spüren, ich kann in der Hand spüren und ich kann noch im Spiegel gucken. Das heißt, ich habe noch ein bisschen mehr Informationen dazu. Ah, wie sieht denn das vielleicht aus, wenn ich da anfasse? Oder ich kann natürlich auch direkt gucken, wenn es eine Körperstelle ist, wo ich ohne Spiegel hinschauen kann. Kann ich auch das nochmal wie als nächste Stufe dazu nehmen und schauen, verändert das nochmal was? Kann ich vielleicht auch auf eine sinnliche Weise hinschauen oder dieses Betrachten irgendwie für mich sinnlich sein lassen und mich so auch nochmal mit meinem Körper beschäftigen.
Und was ist mit Frauen, die, wo du sagtest, die haben so eine Scheu dagegen, sich selber zu betrachten? Und gibt es auch, die dann sagen, nee, also wie das da unten aussieht, das gefällt mir ja gar nicht und da finde ich auch nichts Sinnliches dran. Was macht man denn dann? Jeder sieht ja auch anders aus irgendwo. Größere Schamlippen, kleinere und mittlerweile gibt es Schönheitsoperationen für
muss ich mir sogar vorstellen, ja. Also wenn jetzt eine Frau sagt, ich mag es überhaupt nicht leiden, dann gehe ich so ein bisschen auf die Untersuchungsreise und frage genau nach. Ne? Also was magst du denn nicht leiden? Und wir erkunden dann auch, was hast du denn für eine Idee davon, wie das eigentlich sein sollte? Weil oft entsteht ja das Problem dadurch, dass wir irgendwie glauben, es sollte anders sein. Ja, also, und es gibt auch Frauen, die sagen, also eine Vulva, die jetzt so und so aussehen würde, die würde ich ja schön finden, aber meine ist halt nicht so. Ja, und da ist schon relativ schnell klar, da gibt es irgendwie so ein Standardbild, wie es sein sollte. Und da wirklich Schritt für Schritt das auch ein bisschen zu dekonstruieren und zu schauen, was ist denn eigentlich konkret das, was dich erstmal, ich sag mal, abstößt, ja, und dann auch zu schauen, wie kann ich denn mich damit auseinandersetzen, wenn ich möchte, ja, um ein Schrittchen weiterzukommen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel als Frau finde, meine Vulva-Lippen sind nicht schön, dann, wenn ich mir dann klar mache, etwas, was ich nicht schön finde an meinem Körper, was ich konsequent ablehne, hat tendenziell auch ziemlich wenig Chance, ich sag mal, lustvoll zu reagieren. Ja, das ist wie so ein bisschen, als würde unser System das ausblenden, weil auf Negativwahrnehmung haben wir auch alle keine Lust. So, ne? Und dann blenden wir es lieber aus. Das heißt also, wenn ich das Ziel habe, ich möchte mehr, ich sag mal, auch in meinem Genitalbereich spüren können, dann macht es eben total Sinn, zumindest sich auf so eine neutrale Ebene zu begeben. Ich muss das nicht schön finden. Ja, das ist, finde ich, nicht das Ziel. Aber ich brauche sowas wie, das ist mein Körper und der sieht so und so aus und ich kann damit irgendwie Dinge tun und ich kann Dinge spüren über diesen Körperteil und die Dinge, die ich da spüre, die können sich vielleicht sogar angenehm anfühlen. Ja. Ja. Auch wenn, das Beispiel kann man ja auch mit Beinen nehmen, ne? Also Frauen mögen ja verschiedenste Körperteile nicht. Und Frauen, die vielleicht ihre Beine nicht mögen, weil sie nicht die Form haben, wie sie es gerne hätten, zum Beispiel, ja, sich auch wirklich klar zu machen, ja, und diese Beine tragen dich jeden Tag überall hin, ja, und die sind total kraftvoll und die ermöglichen dir Freiheit und Ja, also sich das zu, sich einfach klar zu machen, dass vielleicht auch Vulvalippen, die nicht meinem vorgestellten Ideal entsprechen, können ja tolle Empfindungen produzieren, wenn ich mich damit ein bisschen beschäftige. Und dann habe ich sogar die Chance, dass wenn ich diese tollen Empfindungen erlebe, dass sich auch meine Bewertung davon verändert. Ja. Muss nicht passieren, aber kann manchmal wie so ganz von alleine ein Ergebnis sein.
Ja. Aber jetzt nochmal mit dem Beispiel Beine. Beine kannst du ja trainieren, ne? Dass sie stärker werden, dass sie dich besser tragen, dass du besser die Treppen hochkommst oder runter oder was auch immer. Gibt es Übungen, die du auch, ich weiß nicht, ich kenne jetzt aus dem Yoga für Prä- und Postnatal halt den Beckenboden üben. Okay. Gibt es da auch Übungen, was man machen kann, um zum Beispiel mehr zu spüren, was man als Frau machen kann?
Ja, also der Beckenboden spielt da eine wichtige Rolle. Ja, den hast du ja auch gerade schon genannt. Was ich immer wichtig finde zu sagen, ist, es geht nicht darum, dann einen möglichst kräftigen Beckenboden zu haben, damit ich viel spüren kann, sondern ich brauche eigentlich einen möglichst elastischen Beckenboden, damit ich viel spüren kann im Genitalbereich. Heißt, ich bin gut beraten, wenn ich ihn steuern kann, also wenn ich anspannen kann, so dass es irgendwie mir das klare Gefühl vermittelt, ich spanne jetzt an, und dass ich ihn loslassen kann, dass es mir das klare Gefühl vermittelt von, ich kann ihn auch loslassen. Ja, dieser Wechsel aus Anspannen und Entspannen, der führt dann dazu, dass der Bereich mehr durchblutet wird. Mhm. Ja, und ich, also viel Durchblutung heißt ja, da ist dann viel Blut und viel Sauerstoff. Mhm. Ja, und das heißt wiederum, ich kann auch viel wahrnehmen. Mhm. Ja, also wissen wir alle, kalte Hände zum Beispiel, die sind nicht gut durchblutet. Und die werden ja auch im besten Fall dann irgendwann taub. Ja, also die Wahrnehmung nimmt einfach ab, wenn was nicht gut durchblutet ist. Und da sich mit dem Beckenboden zu beschäftigen, ich nenne das ja auch gerne Lustmuskeln oder Genussmuskeln, ja, einfach, weil ich die wirklich einsetzen kann, um mehr Lust, Erregung und Genuss zu erleben, das lohnt total, ja. Und da tatsächlich Übungen dann nicht nur zu machen, wenn ich Sex habe, also nur dann vielleicht diese Muskulatur herzunehmen und zu versuchen, irgendwas damit anzustellen, sondern auch, weiß ich nicht, jetzt, während ich mit irgendwem rede, kann ich ja auch, wenn ich ein bisschen geübt bin, was mit meinem Beckenboden machen. Mhm. Ja, oder wenn ich vor dem Fernseher sitze oder wenn ich einfach, ich weiß nicht, abends im Bett liege. Ja, also sich auch so wie Zeitpunkte zu suchen, immer mal wieder im Alltag in diesen Körperbereich reinzuspüren, ihn wie mehr, ja, auf eine natürliche Art und Weise einfach zu integrieren in das, was ich sowieso tue. Und durch dieses Anspannen und Loslassen auch im Alltag immer mal wieder mehr Spürfähigkeit da hineinbringe.
Und ja, dann, diese, ich habe letztens von diesen Yoni-Eiern gelesen. Mhm. Also ich kenne es nicht, ich habe davon gelesen. Mhm. Ist das, das hilft, glaube ich, auch, um den Beckenboden zu stärken, oder? Oder wofür sind die?
Also es gibt, glaube ich, verschiedene Yoni-Eier, wenn ich da richtig informiert bin. Mittlerweile gibt es ja sogar welche aus Edelsteinen, die dann noch irgendeine energetische Komponente mitbringen. Mhm. Die klassische Variante ist ja so ein bisschen, dass das einfach ein Gewicht auch innen drin hat, wo es dann darum geht, das zu halten. Ja. Okay. Also es ist eigentlich eher auch ein medizinischer Zweck, würde ich sagen. Wirklich auch Frauen, die zum Beispiel nach einer Geburt, wo der Beckenboden ja eher auch ein bisschen geweitet ist, ihn wieder zu kräftigen, ja, damit auch ein ganz einfaches Thema, keine Inkontinenz passiert. Ja. Aber es geht nicht so sehr drum, dass ich jetzt den ganzen Tag mit diesen Eiern rumlaufe und dann einen möglichst kräftigen Beckenboden habe, weil dann habe ich im Zweifel einen Beckenboden, der ein bisschen chronisch verspannt ist, könnte man sagen. was wieder zu weniger Spürfähigkeit führt. Ja? Also es gibt, glaube ich, auch Hersteller, die schreiben dann drauf, täglich 10 bis 15 Minuten mit diesen Dingern rumlaufen. Das, finde ich, ist eigentlich eine ganz gute Dosis. Ja? Und dann reicht es aber auch. Und ich meine auch, dass Frauen, die sowas starten, die merken das am Anfang auch in so ein bisschen Form von Muskelkater. Und da finde ich aber wie ganz wichtig, einfach zu sagen, da ist nicht, bitte nicht viel hilft viel betreiben, ja, sondern auch wirklich zu verstehen, Kraft im Beckenboden, also anspannen können, ist genauso wichtig wie locker lassen können. Ja. Und im Idealfall kann ich eben beides und bin im Alltag sowieso mit einer gewissen Grundmuskelspannung dort ausgestattet und kann aber dann einfach, wenn es um Sex geht, ja, entweder locker lassen oder anspannen, je nachdem, was ich gerade brauchen kann.
Genau. Ja. Und du hast eben ja erwähnt, dass du Workshops gibst, dass du auch Ausbildungen machst. Erzähl mal kurz vielleicht, was du da anbietest. Was erwartet die Frauen, wenn die jetzt sagen, hey, ich finde das jetzt super, dieses Thema, und es ist ja sicher ein Kreis dann von Frauen, und wo man sagen kann, hey, das ist auch ein geschützter Kreis, ne? Ihr könnt euch austauschen und sowas. Aber was erwartet einen bei so einem Workshop? Mhm. Muss man sich direkt ausziehen und da splitterfasernackt?
Nee, also es gibt so ein bisschen eine Palette von bis. Ja, also das, ich würde sagen, niedrigschwelligste, was ich mache, ist tatsächlich ein Online-Workshop auch, wo sogar jede Frau erstmal in ihrem für sich wohligen Zuhause bleiben kann. Ja. Und das gleiche Format gibt es aber dann auch nochmal als Workshop exklusiv für Frauen. Den mache ich dann hier in Köln. Ist, glaube ich, der nächste Termin jetzt irgendwie Richtung Ende März. Und da geht es erstmal drum, also der heißt Lustwandern im Genital. Ja, ein bisschen ein kreativer Titel. Aber da geht es drum, sich mit Atmung zu beschäftigen, sich mit dieser besagten Beckenbodenmuskulatur zu beschäftigen, auch mit, wie kann ich mein Becken bewegen, dass das vielleicht eine sinnliche Qualität mit sich bringt. Und dann diese drei Dinge miteinander zu kombinieren und so eine Art Körperreise zu machen, die jeder für sich macht, jeder angezogen macht, wo es auch nicht darum geht, sich noch dabei irgendwie zu berühren oder so, ja, sondern einfach, wo es eine Anleitung gibt, wie kann ich auf diese, ich sag mal, sinnliche Art, ohne dass es direkt sexy oder erotisch sein muss, mich einfach mit meinem Körper und auch diesem Körperbereich beschäftigen. Das, was wir dann da machen, kann man zu Hause beliebig wiederholen und erweitern und ja auch kombinieren mit Berührung zum Beispiel. Also ist alles tauglich, um das in das Sexleben zu integrieren. Ja, das ist so das eine, was ich anbiete. Und dann gibt es noch eine Stufe, die ist ein bisschen was vielleicht herausfordernder, weil da ist es nicht nur ein Frauenkreis, ja, da ist es gemischt. Und da geht es eigentlich um, das ist dann auch was länger, das sind 2 Tage, findet im April statt zum Beispiel. Da geht es um eine Vertiefung von all dem. Da geht es aber auch wieder um diese Aspekte Körperwahrnehmung. Wie kann ich durch Atmung, Bewegung und Einsatz meines Körpers irgendwie auch in meinem alltäglichen Sein überhaupt meinen Körper präsenter bekommen? Und wie kann ich in puncto Sexualität meinen Körper präsenter bekommen? Da spielt schon auch manchmal eine Rolle, in so Zweierübungen zu gehen, aber auch angezogen, ja, und ohne, dass das irgendwie konkret sowas wie sexy oder so sein muss. Ja, also es geht einfach darum, sich selbst zu erfahren in eher bewussten und ja auch sehr wertschätzenden Begegnungen und Situationen und Übungen. Genau. Und dann als, ich sag mal, wirkliches da geht es dann wirklich um die Wurst. Ja, das ist eben die Ausbildung Sexological Bodywork, die ich anbiete, gemeinsam mit meinem ehemaligen Ausbilder damals. Und da spielt natürlich schon eine Rolle, nackt zu sein, sich auch berühren zu lassen, andere zu berühren. Und das würde ich aber auch wirklich nur Menschen empfehlen, die da sagen, ah, hey, ich habe zumindest vielleicht einen Hauch an Vorerfahrungen, ja, und ich kann mir das tatsächlich auch vorstellen. Mhm. Auch da ist es ein sehr geschützter Rahmen. Wir haben da eine sehr schöne Art und Weise, das alles einzubetten und natürlich anzuleiten und entstehen zu lassen. Und auch da geht es natürlich nicht darum, irgendwie zu flirten oder zu connecten oder weiß ich nicht, Sex zu haben, sondern es geht wirklich darum, Sexualität für sich zu erforschen, jenseits von diesem klassischen, ah, was habe ich denn für ein Bild von, wie Sex und Sexualität sein soll. Mhm. Genau, also es gibt ganz viele Möglichkeiten und auch die Möglichkeit, einfach ganz klein anzufangen.
Ja, sehr schön. Ja, ich werde auf jeden Fall alles unten in die Shownotes packen und deine Webseite und den Link zu deinem Podcast. Und ja, ich finde es sehr schön. Die Zeit ist gerast und ich finde das toll, dass du da warst und so viel erzählt hast. Und ich habe mir fest vorgenommen, im April zu dir zu kommen und mit dem langen Wochenende hadere ich noch ein bisschen. Ich gucke mir erstmal im April das an.
Ja.
Ja, sehr schön. Zum Schluss stelle ich immer noch die Frage, für welche drei Dinge du heute dankbar bist in deinem Leben. Mhm.
Also du meinst jetzt nicht heute am Tag, sondern einfach die in meinem Leben sind, sozusagen.
Ja, doch eigentlich schon am Tag heute. Was
war okay.
So Schönes in deinem Leben ist, was...
Okay. Ich würde sagen, das Erste, wofür ich dankbar bin, ist meine Meditationspraxis. Die gibt es jetzt inzwischen seit einigen Jahren und ich habe auch heute Morgen wieder auf dem Kissen gesessen und gemerkt, wie unfassbar gut das ist. Und es ist jedes Mal der Kampf, habe ich die Zeit noch? Und jedes Mal, wenn ich sie mir nehme, dann denke ich, ah ja, genau richtig. Das ist das eine. Das nächste ist meine Partnerschaft. Ja, wir haben heute Morgen tatsächlich auch ein bisschen was gekuschelt, bevor wir aufstehen. Also wirklich so einfach aneinander gelegen, Körperkontakt genossen. Und es ist irgendwie was, dafür bin ich auch deswegen so dankbar, weil ich immer so eine Idee hatte von, wie möchte ich Beziehung leben. Und es ist da. Also das hat geklappt sozusagen, dass ich das in mein Leben holen konnte. Und das Dritte ist tatsächlich der Ort, an dem ich gerade bin. Für den bin ich auch sehr dankbar. Ich bin hier in meinem Coaching-Raum und man sieht jetzt nicht so wirklich viel, weil da dieser Paravent steht als kleine Abtrennung. Aber auch das war so vor gut 2 Jahren irgendwie echt ein Traum, dass ich irgendwann meinen eigenen Coaching-Raum habe für mein Sexualcoaching und das ist da und jedes Mal, wenn ich hier bin, dann denke ich, wow, es ist so schön geworden und bin irgendwie ja, echt erfüllt.
Genau. Cool. Ja. Ja. Herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, auch das um deine Coachings herum zu legen und dass du jetzt hier dabei warst, so offen darüber gesprochen hast und und für euch anderen, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen und ja, wie immer, ein Kuss und Schluss.